Guten Abend. Sie hören Lora München auf der 92,4 Megahertz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Work-Life-Balance durch mobiles Arbeiten. Unter diesem Motto stand der politische Frauentreff des Verdi-Bezirksfrauenrats am 15. Juli. Wir bringen Mitschnitte aus dieser Veranstaltung. Ein interessanter Nebenaspekt, auch Politik und Medien haben das Thema im diesjährigen Sommerloch wieder neu entdeckt. So empfahl zum Beispiel Clara Geiwitz, die Bundesbauministerin, als Lösung für die Wohnungsnot in Großstädten aufs Land ziehen. Dort herrscht oft Leerstand, das ist ideal, um Wohnen und Homeoffice zu verbinden. Und eine Studie warnte vor Betrug. Wer weiß, ob nicht immer mehr Leute faul am Strand liegen und nur die Maus bewegen, um mobiles Arbeiten vorzutäuschen? Bei den Verdi-Frauen ging es natürlich nicht um solche abstrusen Ideen, sondern um Auswirkungen auf die Beschäftigten und um betriebliche Regelungen. Dazu hören wir unter anderem Auszüge aus dem Input-Referat und der Podiumsdiskussion mit Nina Reggi-Grassel von der Frauenakademie, Martina Helbing, die die Moderation übernommen hatte, Annika Uhlherr vom Deutschen Patentamt und Nadine Adlich von der Münchenklinik, sowie diverse Beiträge aus dem Publikum. Am Ende der Sendung folgt noch ein Veranstaltungshinweis. Die Musik kommt heute von Sia und an der Technik begleitet uns Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung. Am 15. Juli lud der Verdi-Bezirksfrauenrat zum diesjährigen politischen Frauentreff und Sommerfest ins Eine Welthaus ein, unter dem Motto Work-Life-Balance durch mobiles Arbeiten zwischen Selbstverwirklichung und Selbstausbeutung durch neue Arbeitsformen. Nina Reggi-Grassel von der Frauenakademie München hielt das Input-Referat. Wir hören einen Auszug, der mit einer Begriffsdefinition von Telearbeit und Remote Work mobiles Arbeiten beginnt. Danach beschreibt sie, wie sie sich selbst dem Thema Vor- und Nachteile des Homeoffice angenähert hat. Und zwar anhand von Kategorien, die sich an einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung und Gesprächen mit Kolleginnen orientieren.
Allgemein ist all den Tätigkeiten, um die wir uns heute, also oder über die wir heute diskutieren, gemein, dass es um eine gelegentliche oder ständige Erwerbsarbeit am Bildschirm geht, die nicht im Betrieb ausgeführt wird. Und ich denke, die bekannteste davon ist die Telearbeit und zwar deswegen, also auch wahrscheinlich gewerkschaftlich am bekanntesten, weil sie gesetzlich verankert ist und hier eben die sogenannte Arbeitsstättenverordnung greift und regelt, unter welchen Bedingungen zu Hause gearbeitet werden muss und auch, wie der Arbeitgeber den Arbeitsplatz auszustatten hat. Also müssen bestimmte Büromöbel zum Beispiel eingerichtet werden, welche Arbeitsmittel braucht es und auch welche Kommunikationsgeräte benötigt die Person, um gut, gesund zu Hause zu arbeiten. Dann gibt es einen weiteren Begriff, den ich auch ganz kurz einreißen möchte, und zwar ist es Remote Work. Das ist eine Arbeitsform, die gar nicht gesetzlich verankert ist und das beschreibt ein Arbeiten von überall und ist somit die flexibelste, ort- und zeitunabhängigste Arbeit. Also die kann wirklich überall stattfinden, also in der Bahn, am Strand, also sozusagen, das ist eine absolute Entgrenzung von dem aus Menschen diese Arbeit verrichten können. Aber die Arbeit wahrscheinlich, mit der wir uns heute beschäftigen werden, ist eben das sogenannte Homeoffice. Und was ich da spannend fand, ist, dass eben das Homeoffice sehr ähnlich eigentlich der Telearbeit ist, aber es hier eigentlich keine gesetzliche Verankerung wirklich gibt und eben auch die Arbeitsstättenverordnung zum Beispiel eben nicht greift, obwohl das eigentlich eine Arbeit ist, die eigentlich kontinuierlich in den eigenen vier Wänden stattfindet und auch sozusagen etwas ist, was nicht nur punktuell mal passiert, sondern sich Menschen ja wirklich entscheiden, das regelmäßig zu machen und hier eigentlich sehr wenig an Regularien zu geben scheint. Ich habe jetzt zum Einstieg für das, wie ich mich diesem Thema genähert habe, mal eine Zusammenfassung einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung von 2023 mitgebracht und von dieser Zusammenfassung aus ich gerne auf 6 Kriterien eingehen würde, die mir geholfen haben, wie ich so das Thema Vor- und Nachteile von Homeoffice zu definieren, also mir das erleichtert hat. Und ich würde die ganz gerne vorlesen. Im Jahr 2023 möchten 3/4 der Beschäftigten, die während der Corona-Zeiten das Arbeiten von zu Hause aus kennengelernt haben, weiterhin zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten. Das Arbeiten in Ruhe von zu Hause macht zufrieden. Die Bedeutung der Trennung zwischen Arbeit und Privatleben sowie die Zusammenarbeit in Präsenz mit Kolleginnen und Kollegen ist für viele Beschäftigte gesunken. Insbesondere in Branchen wie Management, IT, Finanzen, Recht und in den Industrieländern mit höherem Einkommen. Unternehmen haben investiert, um Hindernisse für ortsunabhängiges Arbeiten zu beseitigen, wie die Anschaffung von Notebooks, die Digitalisierung von Akten und Schulungen für neue Technologien. Diese Veränderungen betreffen vor allem qualifizierte Angestellte in Großunternehmen, bei denen Homeoffice weiterhin an Bedeutung gewinnen könnte. Dadurch werden neue Unterschiede sichtbar, so formuliert es die Studie, sowohl nach Beruf, Bildungsstand und Einkommen als auch nach Unternehmensgröße. Wo ist jetzt der Blick zum Beispiel auf Geschlecht oder die weibliche Arbeitskraft? Und hier komme ich jetzt zu meinen 6 Kategorien, mit denen ich mich dieser Thematik näher. Also die erste Kategorie für mich ist die Möglichkeit der Kommunikation. Ist die Bedeutung für die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen wirklich gesunken? Und wer wurde hier in so einer Studie befragt? Denn so zeigt es eine Studie von Bettina Kohlrausch, ebenfalls von der Hans-Böckler-Stiftung, mehr als 3/4 von weiblichen, aber auch männlichen Beschäftigten vermissen den persönlichen Austausch mit den Kollegen. Telefon, Mail und Video sind kein hinreichender Ersatz für das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Veränderungen im Unternehmen bekommen Beschäftigte meist zwischen Tür und Angel oder eben in der Teeküche mit. Und diese Möglichkeit ist bereits für Personen, die Teilzeit arbeiten, meist Frauen, nicht gut gegeben und für Menschen, die viel oder sogar ausschließlich im Homeoffice arbeiten, erst recht nicht. Also ist für mich die Frage zentral nach den Kommunikationsformen und auch den Partizipationsmöglichkeiten, um mir zu überlegen, ob die Arbeit von Homeoffice oder auch mobiler Arbeit zu Vor- oder Nachteilen für die jeweilige beschäftigte Person bringt. Meine nächste Kategorie ist die der Qualifizierung und Ausstattung. Macht das Arbeiten in Ruhe, Entschuldigung, dass ich da lachen muss, von zu Hause wirklich zufriedener und für wen gilt das? Und wie gestaltet sich dabei das Arbeitsumfeld zu Hause, um es zu einem Ort zu machen, in dem ich zufrieden arbeiten kann? Und hier müssen wir uns die Frage stellen, wie dieser private Arbeitsplatz zu Hause ausgestattet ist. Und das betrifft eine Reihe an Fragen und nicht zunächst, gibt es überhaupt einen eigenen Arbeitsplatz in einem Zuhause? Also wie ist die Wohnung überhaupt beschaffen? Können denn da Menschen überhaupt einen eigenen Arbeitsplatz einrichten? Und geht weiter zu Fragen der Ausstattung, welches Internet wird genutzt, wie sieht es dann mit der Datensicherheit aus, welche Versicherungen greifen überhaupt, wenn ich zu Hause arbeite und irgendwas passiert. Frauen, die zu Hause arbeiten, haben bis zu 70% weniger eine technische Ausstattung, die abgesichert ist, sondern nutzen meist ihr privates Gerät, die eigene Internetverbindung. Und in meinem ganz persönlichen Arbeitsfeld, das bringe ich tatsächlich aus meinem weiten Kolleginnenfeld mit, benutzen Frauen sogar meistens die technischen Tools ihrer Ehemänner, weil sie diese nicht erhalten, ihre Partner für das Arbeiten im Homeoffice aber schon. Nicht ganz zum Thema passend, aber ich wollte es trotzdem hier unbedingt einbinden, ist, dass zum Beispiel auch die Nutzung und die Finanzierung von KI-Tools, die ja auch ziemlich relevant wird und auch Homeoffice betrifft, dass das zum Beispiel auch eines ist, was vor allem in Unternehmen standardisiert schon weitergegeben wird, wo Frauen aber oftmals leider nicht arbeiten und dann so hier sich auch so ein KI-Gap einspielt. Okay, meine dritte Kategorie ist die Frage nach der zeitlichen Flexibilität. Zeitliche Flexibilität ist von den meisten Beschäftigten gewünscht. Gerade wenn es darum geht, auch mal andere Dinge neben der Arbeit zu organisieren, die das Leben betreffen, wie doch mal einen Arztbesuch einfach schnell mal machen oder auch organisieren, auch mal gerne die Wäsche nebenher waschen. Dennoch, extremst flexible Arbeitszeiten gehen häufig zu Lasten der Beschäftigten. Das ist auch eine Studie von Yvonne Lott. Wer im Homeoffice tätig ist, kann abends oft nicht abschalten. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 45% und damit mehr als doppelt so hoch wie bei Beschäftigten, die nie zu Hause arbeiten. 39% machen im Homeoffice Überstunden. Mehr als die Hälfte gibt an, für den Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, länger erreichbar zu sein als im normalen Präsenzbetrieb. Und oftmals sogar abends Arbeiten zu erledigen, die untertags nicht geschafft wurden. Besonders Beschäftigte mit jüngeren Kindern macht die zeitliche Flexibilität, die eigentlich gewünscht ist, zu schaffen. So würden viele Frauen und Männer mit Kindern in Zukunft gerne weiterhin einen Teil der Arbeit zu Hause erledigen, aber gleichzeitig wieder mehr Stunden im Betrieb verbringen. Sie wünschen sich dabei klare Arbeitszeitenregelungen zur eigenen Absicherung, also auch wirklich zum eigenen Schutz, nicht über seine eigenen Grenzen zu gehen, und Aufklärung, wie eine derartige Entgrenzung entgegengewirkt werden kann. Homeoffice kann sowohl zur Vereinbarkeit beitragen, es kann aber auch tradierte Arbeitsteilung verstärken. Wer zu Hause arbeitet, bringt mehr Zeit für Sorgearbeit auf. Das gilt für Frauen stärker als für Männer. Frauen leisten in Paarhaushalten im langjährigen Schnitt etwa 2/3 der Sorgearbeit, Männer 1/3. Wenn sie beginnen, im Homeoffice zu arbeiten, also wenn sie das auch einstreiten bei ihrer Arbeit, weiten sowohl Frauen als auch Männer ihre Sorgearbeit aus. Dennoch ist es ein Thema, das Frauen stärker ausprägen als Männer. Sie dehnen ihre Betreuungs- und Haushaltstätigkeiten um etwa 1,7 Stunden pro Woche aus, Männer um 0,6 Stunden. Frauen nutzen die neuen Freiräume offenbar stärker dazu, sich für Haushalt und Familie einzubringen. Männer neigen eher dazu, mehr Überstunden zu leisten. Was ich auch ganz spannend fand, und wenn wir nur aufs Geschlecht gucken, also nur uns zwischen Männern und Frauen immer aufhalten, dass uns da bestimmte Facetten und Grautöne auch verloren gehen. Weil nämlich, also für beide Geschlechter gilt, wenn sie hochqualifiziert sind oder auch besser verdienend, dann sind sie eher in der Lage, beide zu Hause zu arbeiten und nützen diese Möglichkeit auch stärker. Aber sie nutzen die Zeit im Homeoffice mehr dazu als der Trend für ihre Arbeit und weniger für die Sorgearbeit. Also dass man da auch nochmal sieht, dass auch wenn Frauen zum Beispiel höher qualifiziert sind oder eben vielleicht auch in der Führungsposition sind, dass man da diesen Gap zwischen Männern und Frauen gar nicht so deutlich nachzeichnen kann. Eine große Herausforderung ist, ob und wie gearbeitet wird, wenn die Kinder krank sind. Arbeitnehmerinnen fühlen sich verpflichtet, durch die Möglichkeit von Homeoffice sowohl die Kinder zu versorgen, als auch die Erwerbsarbeit zu erledigen. Jetzt bin ich bei meiner fünften Kategorie, die mir auch tatsächlich sehr wichtig ist und nochmal darauf hinweist, dass es wichtig ist, auch über diese Binarität dieser zwei Geschlechter auch drüber hinaus zu gucken und immer Leben komplexer zu betrachten. Ich habe nämlich vor 2 Jahren für einen Vortrag einzelne Menschen einfach nur aus meinem Umfeld befragt, wie sie Homeoffice für sich einschätzen. Und ich habe eben einige befragt, die eben auch in Single-Haushalten leben und die diese Arbeit im Homeoffice so empfanden, als seien sie in einer Isolation und dass ihnen eben der regelmäßige Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen fehlen würde. Das heißt, dass wir eben nicht nur zwischen Frauen und Männern unterscheiden müssen, sondern die Lebenssettings in ihrer Komplexität uns angucken müssen. Also ein inklusiver Blick bedeutet für mich, auf andere Themen jenseits von Care-Arbeit, wie eben auch zum Beispiel psychische oder auch physische Gesundheit zu achten, um nachvollziehen zu können, was Menschen eigentlich brauchen und dann auch wiederum ableiten zu können, ob diese bestimmte Arbeitsweise für sie zu einem Vor- oder auch einem Nachteil führen kann. Ich habe aber auch ein anderes Gespräch geführt, und da war die Möglichkeit, auch mal von zu Hause zu arbeiten oder auch regelmäßig von zu Hause zu arbeiten, auch gerade von Vorteil, weil eben bei dieser Person auch die seelische Verfassung eine ist, die so nicht immer so ist, dass diese Person in eine Erwerbsarbeit immer so solide gehen kann. Und ich fand das auch sehr wichtig zu berücksichtigen, dass es manchmal auch gut ist, man kann seine Arbeit tun, aber vielleicht eben in seinen eigenen vier Wänden sich zu überlegen, wann man da wieder rauskommt. Meine letzte Kategorie ist die, dass wir uns auch immer fragen müssen, was eigentlich das Unternehmen dafür Nutzen hat. Sie ist mir ein bisschen pauschal, glaube ich, gelungen, so diese Aussage. Aber ich finde, es ist wichtig, dass wir uns bei der Frage, um wie viel Homeoffice und wie viel mobiles Arbeiten ermöglichen Unternehmen, dass wir uns diesen Trend einfach anschauen und feststellen, dass Unternehmen immer mehr dazu neigen, Remote-Jobs auszuschreiben und eben auch Stellengesuche explizit darauf zum Beispiel auch auszurichten. Und die Begeisterung der Unternehmen für diese Arbeit im Homeoffice kommt natürlich nicht von ungefähr. Also Unternehmen können so zum Beispiel auch ihren Pool an hochqualifizierten Fachkräften immens ausweiten. Zudem sparen sie betriebliche Büroflächen ein in vielleicht auch so einer teuren Stadt wie München. Und sie können vielleicht auch von ihren Angestellten noch mehr Zeit für sich in Anspruch nehmen, weil dann zum Beispiel auch sowas wie Pendeln wegfällt. Ich denke, das ist zu diskutieren, aber ich finde trotzdem, dass es auch für eine gewerkschaftliche Haltung wichtig ist, sich auch immer den Frage zu stellen, was hat eigentlich die Arbeitswelt irgendwie davon, wenn sie diese Arbeiten ausschreiben?
Soweit Nina Retschi-Grassel. Das war jetzt ein ziemlich langer Abschnitt aus dem politischen Frauentreff der Verdi-Frauen. Nina Retschi hat 6 Kategorien vorgestellt, mit denen sich die Vor- und Nachteile von mobilem Arbeiten einschätzen lassen. Und zwar bezogen auf folgende Bereiche. Erstens Kommunikation und Teilhabe. Zweitens Ausstattung des Arbeitsumfelds, also der Arbeitsplatz und die Geräte. Drittens zeitliche Flexibilität. Viertens Gender und andere Unterschiede, wie die Aufteilung von Hausarbeit oder die Sorge für kranke Kinder. Fünftens die Komplexität von Lebenssettings. Dazu zählen Mobilitätseinschränkungen, also physische und die psychische Gesundheit. Und sechstens der Nutzen für Firmen. Jetzt machen wir dann erstmal eine Musikpause und danach geht es weiter.
Wenn eine Gesellschaft keine freie Entwicklung von Frauen zulässt, dann muss die Gesellschaft verändert werden.
Elizabeth Blackwell, britische Ärztin. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
Ja, guten Abend. Noch immer sind die Verdi-Frauen auf Sendung. Wir bringen Ausschnitte von unserem politischen Frauentreff, der unter dem Motto Work-Life-Balance durch mobiles Arbeiten, Fragezeichen, stand. Nach dem Input-Referat von Nina Retschi-Grassel, das wir gerade gehört haben, übernahm Martina Helbing die Moderation, um mit Kolleginnen auf dem Podium einzelne Punkte zu vertiefen. Beim Gespräch mit Annika Uhlherr vom Deutschen Patentamt ging es um ergonomische Aspekte, denn Annika ist Expertin auf diesem Gebiet.
Da gibt es verschiedene Aspekte. Zum einen gibt es natürlich diese Standard, wie man sich Ergonomie vorstellt. Man einen ordentlichen Stuhl, der Rollen hat, der den Rücken unterstützt, aber nicht in eine spezielle Haltung drängt, weil je mehr Bewegung wir in unserem Rücken haben, desto besser. Und Rücken ist die Krankheit schlechthin in unserer Gesellschaft, glaube ich. Wenn wir einen ordentlichen Stuhl haben, wäre es natürlich total schön, wenn wir dann noch einen Schreibtisch hätten, der an unsere Körpergröße angepasst wird. Ich bin 1,60. Mein Tisch ist mir eigentlich viel zu hoch. Wenn da aber jemand arbeitet, der 1,90 ist, für den ist der wieder zu niedrig.
Und wie wichtig sind die Lichtverhältnisse?
Die Lichtverhältnisse sind total wichtig. Wir denken immer alle, es wäre total schön, wenn wir so gegenüber vom Fenster sitzen, dass wir quasi über den Bildschirm rausgucken können ins Grüne. Das ist aber fürs Auge total anstrengend, weil diese Abwechslung ist immer relativ schlecht. Man sollte parallel zum Fenster sitzen.
Gibt es Checklisten, habe ich bei der Mönchenklinik jetzt, wo wir nachher noch drauf kommen. Aber was gibt es noch für Probleme dadurch, wenn die Leute im Homeoffice arbeiten, im Betrieb? Was für Erfahrungen macht ihr als Vertrauensleute, Personalräte?
Also ich habe es bei mir selber festgestellt. Ich habe, was ihr gesagt, ich habe 2020 angefangen im Amt. 2 Monate später kam Corona, alle waren weg. Ich glaube, ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich überhaupt meine Abteilungskollegen mal kennengelernt habe, alle. Also so diese Kontakte zu knüpfen, ist super viel schwieriger geworden.
Gibt es denn dann die Online-Meetings so als Ersatz, die Nina gar nicht so toll fand? Und das sind vielleicht auch die Orte, wo man für die Gewerkschaft jemanden ansprechen könnte, Mitglied zu werden?
Absolut. Also ich finde, diese ganze Homeoffice-Regelung ist für uns als GewerkschafterInnen katastrophal. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg stark, aber es ist schon, also Union-Busting braucht man nicht mehr von außen, wenn man Homeoffice intern hat, meiner Meinung nach, weil einfach die Leute sind so viel abgekoppelt von dem, was im Betrieb passiert, von den anderen Abteilungen noch viel mehr, was Solidarität zwischen den Abteilungen angeht. Zum Schluss gibt es dann eben, was ich gut verstehen kann, wenn es Arbeitsplätze gibt, wo man nicht im Homeoffice arbeiten kann, dann schlechte Stimmung für die, die man gar nicht mehr sieht. Und die sitzen ja nur im Homeoffice und wahrscheinlich waschen sie da ihre Wäsche und gucken Netflix nebenbei. Also das ist so kein Zusammenhalt mehr, sondern eher ein trennendes Element.
Ja, unsere StammhörerInnen haben es wahrscheinlich erkannt. Das sind vertraute Stimmen von unseren Kolleginnen Martina und Annika, die normalerweise auch hier bei uns im Studio sind. Sie genießen jetzt ihre Sommerfrische. Neben ihnen auf dem Podium saß auch Nadine Adlich. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Gesamtbetriebsrat der München Klinik und konnte von erfolgreichen Verhandlungen über Homeoffice-Regelungen berichten.
Also ich bin von der Firma relativ gut ausgestattet mit Equipment. Allerdings ist das Equipment für unterwegs Arbeiten, für mobiles Arbeiten zu sperrig. Und zu Hause habe ich tatsächlich keinen geeigneten Arbeitsplatz und vermisse auch die KollegInnen und bin ja als Betriebsrätin auch eigentlich vor Ort für die Beschäftigten da. Und das möchte ich auch gerne sein. Und von daher arbeite ich nur in Ausnahmefällen zu Hause.
Ich habe mir so gedacht, München Klinik, ihr habt eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten, da wäre jetzt erstmal überhaupt nicht drauf gekommen, so als erstes, weil ich dachte, Patienten muss man eigentlich so direkt betreuen und nicht vom Homeoffice aus, aber ihr habt das trotzdem, gibt natürlich eine Masse andere Leute, ja. Wie kam es denn dazu, dass ihr eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten abgeschlossen habt?
Ja, der Aufschlag war natürlich wie bei vielen die Corona-Zeit, wo es darum ging, so viel wie möglich Leute vom Arbeitsplatz fernzuhalten. Und da wurde bei uns natürlich auch ganz genau geguckt, für welche Bereiche ist das möglich. Und das sind gar nicht so wenig im Krankenhaus. Wir haben ja einen großen Anteil an Verwaltungskräften. Dann haben wir den Medizin-Controlling-Bereich, das heißt, der eben so Abrechnungsgeschichten macht und überprüft. Dann haben wir das Technologiemanagement, das den technischen Support von zu Hause aus leisten kann. Dann gibt es bürokratische Aufgaben, auch von Führungskräften, die einen Anteil am Patienten, an Patientinnen arbeiten. Zum Beispiel die Dienstplanschreibung ist dann der Teil, der zu Hause erledigt werden kann. Also sind gar nicht so wenig Beschäftigte, die durchaus auch Aufgaben haben, die man von zu Hause erledigen kann.
War denn die Geschäftsleitung sofort bereit, mit euch eine fürs mobile Arbeiten eine Betriebsvereinbarung abzuschließen?
Ja, das ging relativ zügig, weil wir natürlich auch die Not hatten, unsere Beschäftigten, die zwinglich in den Betrieb kommen mussten, zu schützen. Und von daher haben wir sehr rudimentäre Regelungen unter der Corona-Zeit gehabt. Und im Anschluss an Corona war ganz schnell klar, dass es viele Bewerbungen gibt, die nur zusagen am hart umkämpften Fachkräftemarkt, wenn auch mobiles Arbeiten möglich ist, weil wir tatsächlich auch im Verwaltungs- und im IT-Bereich Stellen haben, die wir dringend nachbesetzen mussten. Und so hat uns das als Betriebsratsgremium in die Hände gespielt, dass die Arbeitgeberseite auch zu aus unserer Sicht guten Kompromissen bereit war, um relativ zügig eine Folgebetriebsvereinbarung für nach der Corona-Zeit abzuschließen.
Und was waren so die umstrittensten Punkte?
Das Umstrittenste war, welche Rechte habe ich, wenn ich ins mobile Arbeiten gehe? Welche Rechte habe ich, um das mobile Arbeiten wieder aufzugeben? Welche Rechte hat die Arbeitgeberseite, mich aus dem mobilen Arbeiten wieder zurückzuholen? Unter welchen Bedingungen? Dann, wer trägt das Betriebsrisiko, war natürlich zu klären. Was ist, wenn mein Rechner ausfällt, wenn der Strom ausfällt? Muss ich dann in die Arbeit fahren? Darf ich für den Tag zu Hause bleiben? Wie ist das mit den Gerätschaften? Muss ich meine eigenen Geräte nehmen? Stellt die München Klinik die Geräte? Das sind Dinge, die relativ hart umkämpft waren.
Ja, und was bei rausgekommen?
Lauter Gutes, finde ich, da die Not ja bei der Arbeitgeberseite lag, gibt es für das Betriebsrisiko zum Beispiel ein Eskalationsszenario, dass ich auf jeden Fall auch an dem Tag, wo ich Ausfälle habe, technischer Natur, zu Hause bleiben darf und nicht verpflichtet bin, in die Firma zu fahren. Dann die Regelung, dass wenn die Arbeitgeberseite meint, dass ich zu wenig erreichbar bin zu Hause oder verhaltensbedingt mich nicht eigne, mehr mobil zu arbeiten, dass man dann eine Frist hat, in der ich das regeln kann, dass ich jetzt wieder auf Arbeit kommen muss, aber vorher auch der Betriebsrat eingebunden werden muss, um den Sachverhalt zu klären. Ist es wirklich berechtigt, dass die Arbeitgeberseite verlangt, dass ich das mobile Arbeiten aufgebe oder mich in der Zeit beschneide?
Also ihr habt kein Recht auf mobiles Arbeiten.
Genau, es begründet sich mit der Betriebsvereinbarung beiderseitig kein Recht. Es ist freiwillig und bestimmte Dinge müssen erfüllt sein oder beachtet werden von beiden Seiten.
Aber über einen Zeitraum, der auch planbar für die Beschäftigten ist.
Genau, wir haben im Groben so einen 4 Wochen Zeitraum für beide Seiten vereinbart.
Und gibt es da so Mindesttage, also die man mindestens im Betrieb sein muss, oder kann man einfach die ganze Zeit mobil zu Hause arbeiten?
Wir haben hier eine 3/5-Regelung, die sich aber nicht unbedingt auf die Woche bezieht. Sie kann sich auch auf einen Monat beziehen oder aufs Jahr. Das wurde relativ großzügig vereinbart, muss man aber auch sagen, ist, glaube ich, wenig nachverfolgt worden und in den Abteilungen so gelebt worden, wie es gepasst hat.
Ergonomisch, wie ist es da bei euch? Also ihr habt da so eine riesen Checklist.
Na, hier hat sich die Arbeitgeberin natürlich einfach gemacht, indem sie gesagt hat, ich biete ganz viel für alle Beschäftigten an, die mobil arbeiten, wie es richtig geht und stelle Unterlagen zur Verfügung, aber weise darauf hin, dass per Gesetz natürlich jeder für seinen Homeoffice-Arbeitsplatz selber zuständig ist.
Also kriegst keinen Laptop gestellt.
Ja doch, das ist eine Sache, die wir tatsächlich erreicht haben, die ich vorhin gar nicht gesagt habe. Bring Your Own Device, unter diesem Titel haben wir auch sehr lange mit der Arbeitgeberseite gefeilscht, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass ich ein funktionsfähiges Laptop habe und alles, was ich ringsherum brauche. Und das haben wir erreicht, dass das die Arbeitgeberseite stellt und ich freiwillig mein eigenes Equipment nehmen darf, wenn ich möchte.
Nun ist es so, ihr habt mit der alten Geschäftsleitung diese Betriebsvereinbarung abgeschlossen. Wie schaut es denn jetzt mit der neuen aus?
Ja, die neue Geschäftsführung hat sich das ganz genau angeguckt und ich weiß gar nicht, ob das auch so ein Trend ist, aber unsere Geschäftsführung möchte die Leute eher wieder uns ins Unternehmen zurückholen und vor allen Dingen Beschäftigte mit bestimmten Funktionen, zum Beispiel Führungskräfte, weil auch hier einseitig von Führungskräften die Betriebsvereinbarung zu ihren Gunsten genutzt wurde. Das ist eigentlich der größte Kritikpunkt an der ganzen Geschichte, dass die Regelungen sehr gut sind, die Umsetzung zum Teil mangelhaft. Das sind dann auch die Punkte, die im Betriebsratsbüro gelandet sind. Aber ja, wie gesagt, Führungskräfte eher wieder zurück, generell die Zeit reduzieren von 3 von 5 Tagen auf 40% und dann auch ganz genau für Teilzeitbeschäftigte runtergerechnet. Und das Spannende, das wird jetzt niemand verwundern, die Betriebsratsbeteiligung soll natürlich massiv eingeschränkt werden. Anstatt Mitbestimmung nur noch Information.
Wir hörten Nadine Adlich von der Münchenklinik. Es lohnt sich offensichtlich, die genauen Rahmenbedingungen für Arbeiten im Homeoffice auszuhandeln und den Stand der Dinge in regelmäßigen Abständen anhand von Checklisten zu überprüfen. Nach einer Musikpause melden wir uns wieder mit Berichten vom politischen Frauentreff der Verdi-Frauen.
Auch wenn wir ein nicht kommerzielles...
Tonstörung bei Lora? Ist ja unglaublich.
Ohne euch wird's still auf der 92.4.
Damit wir weiter senden können, brauchen wir eure Unterstützung.
Weitere Infos im Internet unter lora924.de.
Schönen guten Abend. Hier sind die Verdi-Frauen bei Lora München auf der 92.4. Heute bringen wir Ausschnitte aus unserer Veranstaltung im Eine-Welt-Haus am 15. Juli zum Thema Work-Life-Balance durch mobiles Arbeiten. Großes Fragezeichen. Nach dem Input-Referat und dem Podiumsgespräch im ersten Teil der Sendung öffnete dann Martina Helbing die Diskussion für Beiträge aus dem Publikum. Wir haben eine zugegebenermaßen sehr subjektive Auswahl getroffen und versucht, das alles zu Themenblöcken zu bündeln. Um die Ausstattung bzw. Bereitstellung von Geräten und Betriebsvereinbarungen zum Homeoffice geht es im ersten Themenblock.
Ja, ich bin die Nicola, ich arbeite im Beck Verlag und bei uns ist es auch so, dass wir ganz viel Homeoffice haben seit Corona. Vorher war das schwierig, dann ging es plötzlich ganz schnell. Das deckt sich also voll mit euren Geschichten. Und weil vorher gesagt wurde, wir sollen immer überlegen, was der Arbeitgeber davon hat, ist es bei uns so, dass wir am Anfang, weil es gar nicht so viele Laptops gab, auf einmal, die waren ja gar nicht lieferbar in der ersten Zeit, und das war ja dieses Equipment zu beschaffen, war sehr schwierig. Also wurde es uns am Anfang noch erlaubt, unsere eigenen Geräte zu benutzen, und nur wer keins hatte, der hat dann eins bekommen. Aber das, was man bekommen hat, das waren am Anfang diese Raspberry Pi Dinger, und wir haben remote unsere Stand-PCs im Büro angesteuert, die immer laufen mussten. Also es war eigentlich komplett fürchterlich. Jetzt ist es aber so, und jetzt sind ja dann nach einer Zeit waren dann die Geräte ja wieder lieferbar und Bildschirme wieder lieferbar und alles wieder zur Verfügung gestanden. Jetzt haben wir das alle bekommen. Und zwar dicke, also auch echt viel Equipment bekommen. Und es ist überhaupt kein Problem, irgendwas zu bekommen. Wir bekommen auch Bürostühle und so weiter. Und zu dem Computer-Equipment nur, es ist uns mittlerweile verboten, unsere eigenen Geräte zu benutzen. Wir dürfen das gar nicht mehr. Am Anfang konnte man am Handy noch so schön das Teams installieren. Das geht alles nicht mehr. Das ist alles vorbei. Es geht nur noch auf dem Firmenlaptop und sonst geht es nirgendwo mehr. Wir dürfen nur noch mit Firmengeräten überhaupt auf das Verlagsnetzwerk zugreifen. Und finde ich ganz interessant, diesen Wandel von der Anfangszeit bis jetzt. Jetzt ist es irgendwie etabliert. Und wie du auch sagst, die ITler, die sich bei uns bewerben und der Verlag ganz gerne hätte, die sagen halt, naja, ich wohne in Bielefeld und ich mache 5 Tage die Woche Homeoffice, ist das klar? Und die anderen dürfen halt eigentlich nur 2 Tage die Woche Homeoffice machen. Naja, und dann kriegen die ITler halt 5 Tage die Woche Homeoffice. Der Betriebsrat hat bei uns jetzt schon ein paar Neueinstellungen nicht zugestimmt wegen 100% Homeoffice, einfach weil es ungerecht ist. Also weil die Alten, also die schon länger arbeiten, das nicht bekommen. Und die wollen halt durchsetzen, dass es die anderen auch bekommen. Ich weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, aber das ist ganz witzig, dass die mittlerweile den Neueinstellungen widersprechen tatsächlich. Ich glaube, 2 oder 3 Mal haben sie das jetzt schon gemacht.
Mein Name ist Monika Richter. Und bevor ich jetzt in Rente gegangen bin, war ich diejenige, die als Gesamtpersonalratsvorsitzende unsere Dienstvereinbarung zur ortsflexiblen Arbeit unterschreiben durfte und auch mitverhandelt habe. Wir haben 2 unterschiedliche Normen in dieser ortsflexiblen Arbeit. Ich habe genau wie die Annika im Deutschen Patent- und Markenamt gearbeitet, also war auch dort einer der Treiber, der diese Dienstvereinbarung mit abgeschlossen hat. Tatsache ist, es gibt diese normale Telearbeit, so wie die Nina das ja auch berichtet hat, mit einem festen Arbeitsplatz, der ausgestattet ist mit PC, genügend Bildschirmen, Tastatur, Maus etc. pp. Wir haben verschiedene Dienstvereinbarungen im Laufe der letzten 20 Jahre abgeschlossen, wo der Wunsch der Beschäftigten drauf stand, dass sie gesagt haben, wir wollen gar keinen Schreibtisch vom Amt, wir wollen auch nicht den Stuhl vom Hause haben, weil unterm Dach, wo ich arbeite, ist das vielleicht auch das Gästezimmer und so weiter. Und wenn wir diesen großen Schreibtisch vom Amt, 1,80 Meter, denn dort reinstellen, dann passt das nicht mehr mit dem Gästezimmer zusammen. Also das ist auch so ein Stück weit gewartet. IT-Equipment war immer vom Haus gestellt worden, mit Ausnahme dieser Corona-Zeiten, wo es ganz schnell alle bleiben zu Hause und alle dürfen von zu Hause arbeiten machen. Eine Checkliste, wie der Arbeitsplatz ergonomisch eingerichtet werden soll, ist auch vorhanden. Also auch die haben wir. Wir haben die Möglichkeit der individuellen Beratung durch unseren Arbeitsschutz, auch durch die Ergolotsen, die im Hause vorhanden sind, um zu wissen, wie man diesen Arbeitsplatz zu Hause ergonomisch einrichten sollte. Dann kommt aber die Wirklichkeit und gerade beim Homeoffice, also beim mobilen Arbeiten, wo man nur ab und an vielleicht von zu Hause arbeitet oder auch regelmäßig, da ist es so, dort haben die Kollegen einen Laptop, ist natürlich schwieriger für die, die viel arbeiten am Laptop verrichten müssen, die kriegen auch einen zweiten Bildschirm oder noch einen großen Bildschirm dazu. Also das Equipment ist da und natürlich arbeiten viele, auch ich habe das damals gemacht, wenn ich denn zu Hause gearbeitet habe, auch ich habe lieber im Amt gearbeitet. Ich hätte gar keinen Platz oder gar keinen Raum, um mir einen Arbeitsplatz generell einzurichten. Auch ich habe am Küchentisch, nein, am Esstisch gearbeitet, war sicher ab und an gut. In Notfällen, wenn zu Hause der Handwerker da war, wenn irgendwo Strom abgelesen wurde, super, fand ich prima, dass ich von zu Hause arbeiten konnte. Aber ich wollte mir auch da keinen festen Arbeitsplatz ausrichten. Ich habe es erlebt, bei uns von, ja, ich sage jetzt mal 80% haben mobil gearbeitet oder waren in Telearbeit und die 20%, die wie Boten, wie die Handwerker, wie Schreibkräfte, Kennstraßen und so weiter, die gar keine haben, überhaupt von zu Hause zu arbeiten, da merkt man schon den Groll an. Im Winter, wenn die S-Bahn nicht kommt und man steht in der Kälte da, dann denkt man, ach, der Kollege XY, der hat es gut, der hat, bis ich im Amt bin, schon 2 Stunden gearbeitet, der kann viel mehr Arbeitszeit verrichten und so weiter und so fort. Und das, denke ich, ist eine Schwierigkeit, wo wir uns auch nicht im Klaren waren und wo wir verstärkt darauf hinschauen müssen, wie können wir diese gefühlte Benachteiligung, die natürlich gar nicht da ist, weil auch die zu Hause müssen arbeiten, weil es heißt ja oft, alles wird immer nur über die Telearbeit, über Homeoffice gemacht. Und Zeiterfassung, jetzt ganz schnell, da war eben die Frage, also wir haben eine Zeiterfassung auch am Telearbeitsplatz mit dem EDV-System, indem man, wenn man den Rechner hochfährt zu Hause, sich dann automatisch einloggt. Und dann, wenn man aufhört, sich ausloggt und Arbeitszeitbetrug oder indem man sagt, okay, ich stempel mich aus und arbeite trotzdem weiter, gibt es sowohl in Präsenz als auch von zu Hause aus. Danke.
Ich wollte auch noch mal ganz kurz da einhaken und ein bisschen widersprechen mit der gefühlten Benachteiligung von dem vorletzten Beitrag, weil aus meiner Sicht ist es keine gefühlte Benachteiligung, sondern eine tatsächliche, ob man sich freinehmen muss, um einen Handwerker reinzulassen oder das in seiner Arbeitszeit erledigen kann. Also da muss man wirklich aufpassen, weil es entlang der Qualifikationsniveaus verläuft, diese Spaltung, und zwar nicht nur innerbetrieblich, sondern auch, wenn wir uns als Angestellte oder ArbeiterInnen, als Gesamtkollektiv sehen. Und ich finde, man sieht es gerade zum Beispiel, und da sind auch die Mütter gefragt, eben solidarisch, vielleicht zeigt sich ja Solidarität auch darin, mal ins Büro zu gehen und nicht im Homeoffice zu verschwinden gegenüber den Kita-Erzieherinnen. Ich kriege das total oft mit, dass die in der Kita meiner Kinder ganz frustriert sind und mir sagen, ja, heute sind wieder alle im Homeoffice. Ich wäre auch gerne im Homeoffice. Und das wirklich, naja, weil die sind ja da und dann schlurfen dann ein paar mit Jogginghose und schon im Headset rein. Und da muss man, also sozusagen, das sendet schon auch kulturell, finde ich, ein bestimmtes Signal. Genau, das finde ich ist einfach nochmal wichtig. Und auch, was die Petra da gesagt hat, dass das Recht auf Homeoffice, das auf gar keinen Fall, ich damit in Frage stellen will, aufpassen muss, nicht in so einem individualisierten Ideologie aufzugehen, dass es nur um den Einzelnen da geht.
Neben guten Betriebsvereinbarungen spielt natürlich der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen eine sehr wichtige Rolle. Nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch für den Zusammenhalt der Beschäftigten und für gewerkschaftliche Arbeit. Hören wir dazu 3 weitere Meinungsäußerungen.
Was mir ein bisschen fehlt in der Debatte bis jetzt, ist also ein sehr individueller Blick. Es ist angeklungen, dass natürlich mit Begegnungen im Betrieb auch Interessenvertretung gemacht werden kann. Also dieses für Homeoffice oder diese totale Flexibilität heißt auch weg von Betrieb, weg von Begegnung. Ich finde, das ist einerseits die Chance für Gewerkschaft, überhaupt betriebliche Interessenpolitik noch zu machen. Das andere ist auch, der Betrieb ist ein Ort der gesellschaftlichen Begegnung. Das ist auch politische Bildung. Das heißt auch, mit wem, wann, wo setze ich mich noch mit gesellschaftlichen Gruppen auseinander, die nicht meiner Meinung sind, die ich vielleicht ein bisschen schräg finde, und da ein Ringen um gesellschaftliche, ja, Auseinandersetzungen. Auch dafür, also dieser Blick hat mir gefehlt. Und das andere ist mit Karriere von Frauen. Also dieses viel Organisieren von Home, also so Care und Homeoffice, und die Forderung danach ist, glaube ich, für Karrieren von Frauen nicht förderlich. Ich glaube, wer im Betrieb ist, wer in den Netzwerken ist, wer sich begegnet, der macht wahrscheinlich eher Karriere, als wenn man abtaucht, würde ich jetzt mal sagen, im Homeoffice. Und die eingeschränkte Art der Kommunikation und der Begegnung und der Netzwerkbildung, das habt ihr ja auch beschlossen. Und das finde ich jetzt für so ein Kollektiv, kollektive Rechte, auch für gemeinsames, ja, Werben und Arbeiten für Karriere auch von Frauen schon wichtige Themen. Danke.
Ich fand den Beitrag von Petra super wichtig. Also dieses, was heißt es eigentlich für uns als Gewerkschaft, wie kriegen wir die Leute? Und da ist natürlich total stark unsere Beobachtung, dass wir seit Corona massiv Menschen nicht mehr kriegen. Interessanterweise haben wir den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, und ich habe mich viel mit Kollegen in letzter Zeit ausgetauscht, gar nicht nur in Homeoffice betrieben. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen, das scheint irgendwie auszustrahlen. Ich glaube, unsere Antwort als Gewerkschaft kann ja jetzt schwer sein, die Arbeitgeber aufzufordern, Homeoffice zu verbieten. Also das ist, glaube ich, erstens nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, was wir aber machen können, und wir meine ich jetzt in dem Fall tatsächlich weniger irgendwie Gewerkschaft, Hauptamt, sondern funktionierende Gewerkschaftsstrukturen, ist tatsächlich dieses wieder stark auf Rituale zurückgreifen. Also da haben wir auch irgendwie einen Austausch. Wir haben dann auch aufgehört, Vertrauensleute-Sitzungen in Präsenz zu machen, haben dann auch zum Teil mal eine WIKO angebotene. Dann ist es so abgeblättert, weil eigentlich ist es sterbenslangweilig, muss man sagen. Und so genau abarbeiten an Tagesordnung ist auch so, dann muss man wissen, was hat man eigentlich jetzt für ein Thema. Manchmal gibt es die super spannenden Themen und manchmal geht es ja um diese Funktion, wir tauschen uns aus. Mein Appell ist da oder meine Erfahrung, wirklich total in so einem Ritual auch in einem Rhythmus zu bleiben. Also ich kenne das von einem Betrieb, da war es halt am Anfang frustrierend, dann waren 3 Leute da, aber wenn man wirklich in diesem Rhythmus bleibt, also wo es VL-Strukturen geht, die Leute kommen schon wieder. Und ich glaube, das ist tatsächlich, in dem Punkt nehmen wir, glaube ich, auch die Frauen mit, weil es sind oft die, die dann nicht kommen, also die weniger in Betrieb kommen, dann auch erstmal nicht zu so Veranstaltungen, weil es ist alles auf Kante genäht. Aber genau, wenn der Rahmen da ist, klappt es manchmal. Also, weil ich glaube, wir können nicht heute eine Patentlösung, aber ich glaube, das ist für mich immer so dieser eine Ansatzpunkt. Strukturen aufrechterhalten, Rituale fördern.
Ich möchte einfach noch mal einen ganz anderen Aspekt vielleicht reinbringen. Also ich bin auch im Patentamt, bin die Nachfolgerin von der Monika als Vorsitzende des Gesamtpersonalrats. Und wir haben das Anliegen der Beschäftigten, hoher Anteil an Homeoffice. Und ich vertrete das natürlich auch. Ich persönlich würde es nie als Vorteil empfinden, Homeoffice zu machen. Ich komme aus einer Zeit, ich bin in den 70ern, 80ern aufgewachsen, da war Heimarbeit das Klassikermodell für Hausfrauen, die dann am Küchentisch einfachste Tätigkeiten gemacht haben. Kann vielleicht jetzt nicht so jeder nachvollziehen, aber ich finde schon, dass es sehr viele Nachteile bietet. Also ich kann nachvollziehen, mobiles Arbeiten, wenn ich den Handwerkertermin habe, dass ich eben hin und wieder daheim bleiben kann, ohne mir einen Urlaubstag zu nehmen. Das ist sicher ein großer Vorteil, aber den habe ich jetzt auch nicht jede Woche, ehrlich gesagt. Und was ich sehr gut nachvollziehen kann, wenn Leute weite Anfahrtswege haben, weil die jetzt zum Beispiel aufgrund der Mietsituation in München halt eben 150 Kilometer weiter weg wohnen. Abgesehen davon finde ich, dass dieser Austausch einfach nicht mehr so stattfindet, weil über Videokonferenzen, da werden sehr zielgenau Punkte abgearbeitet, aber ich verliere diesen ganzen informellen Austausch. Wenn ich in Präsenz eine Besprechung habe, komme an oder gehe weg, dann finden immer nebenbei auch so ein bisschen Gespräche statt, unabhängig von dem offiziellen Teil. Und ich glaube, dass das schon ein sehr großer Verlust ist, den man auch sehen sollte.
Ja, im eben gehörten Blog ging es vor allem um die Bedeutung des Austauschs innerhalb der Belegschaft. Im letzten Themenblock haben wir nun Äußerungen zur Arbeitszeiterfassung und zu Arbeitsschutzmaßnahmen zusammengeschnitten.
Also wir haben tatsächlich auch eine technische Lösung. Bei uns geht es allerdings nicht automatisch mit Rechner an, ich bin eingeloggt, sondern wir müssen uns tatsächlich ganz gezielt dann anmelden und wir haben dann wie einen Stempelbutton, mobile Arbeit beginnen, Pause stempeln und mobiles Arbeitsende. Also das gleiche System wie auch in der Münchenklinik selber. Und genauso ist es auch gehandhabt mit Pausenzeiten. Es werden also 30 Minuten Pause innerhalb oder bei ab 6 Stunden und kleiner 9 Stunden abgezogen. Wenn ich eine längere Pause mache, muss ich konkret Pause stempeln, dass das abgebildet wird.
Was mir bei Arbeitszeiterfassung unter so einer Perspektive auch auf das, wenn ich jetzt die Perspektive derjenigen bin, die sozusagen immer auch auf Care-Arbeit blickt, dann finde ich das da immer total spannend, dass eben diese starren Regelungen, wann zum Beispiel auch Stunden oder Pausen abgezogen werden, eben für Mütter oder Personen, die Care-Arbeit machen, manchmal schwierig sind, weil die versuchen tatsächlich das voll auszuschöpfen, was ihnen an Arbeitszeit am Tag zur Verfügung steht. Und wenn dann eine halbe Stunde schon wieder abgezogen wird zum Beispiel, das oft problematisch ist, weil man dann nicht auf seine Arbeitszeit kommt, man aber sie auch nicht wann anders nachholen kann. Also da finde ich immer, muss man einfach ein Auge drauf haben. Und da finde ich es spannend, sich mit Arbeitszeiterfassungssystemen auseinanderzusetzen und zu gucken, wie sie eben diese Formen oder diese Personen mit den Tätigkeiten tatsächlich die Möglichkeit geben, in dieser Zeit ihre Arbeit zu leisten, ohne dass ihnen einfach eine Stunde abgezogen wird, die sie eigentlich gearbeitet haben zum Beispiel.
Und wenn du schon mal dabei bist, hier war die Frage über Homeoffice ist für Frauen auch ein Karriereknick. Was würdest du jetzt dazu sagen?
Also ich würde jetzt einfach nur dazu sagen, dass ich es interessant finde, dass vielleicht der Input in die Richtung gelesen hat werden können, weil keine Wertung, aber ich würde auch, also ich hoffe, das ist da deutlich geworden, dass ich auch finde, dass eben die Kommunikationsmöglichkeiten und die Partizipationsmöglichkeiten für Leute, die ausschließlich im Homeoffice zum Beispiel arbeiten, einfach andere sind, dass man sich darüber Gedanken machen muss, wie die sind, wozu sie genutzt werden, wem sie was ermöglichen. Und das, was ich ja auch gesagt habe, ist, dass schon allein bei Teilzeitkräften, jetzt sind wir noch nicht mal bei mobilen Arbeiten oder Homeoffice, dass dieses effizient im Betrieb etwas abarbeiten und dann nach Hause gehen eben verunmöglicht, eben Teil zum Beispiel des kollektiven Gesprächs zu werden, ob beim Mittagessen, in der Teeküche oder wo eben eigentlich diese spannenden Sachen verhandelt werden, die dann vielleicht auch zum Beispiel zu Karriereaufstiegen führen. Und deswegen ist es für mich auch ein totaler Appell, eigentlich eben dafür zu sorgen, dass es sozusagen alle Formen der Partizipation geben muss und immer zu gucken, wer rutscht denn aber tatsächlich in so Kommunikationswege oder Partizipationswege, die sozusagen diese Beteiligung an den großen Gesprächen verunmöglicht. Und es ist überhaupt kein Aussprechen für Homeoffice, weil dadurch Vereinbarkeit zum Beispiel gewährleistet ist.
Wir hatten eben von der Zeiterfassung geredet. Zeiterfassung finde ich gut. Was aber genauso wichtig ist, die Verteilung der Arbeit auf der Zeit über. Wann kann ich denn meine Arbeit denn leisten? Also wenn ich eine normale Arbeitszeit habe, sage ich jetzt mal von 8 bis 12 und dann von 1 bis 5, ja, oder 4, keine Ahnung, wann dann die 8 Stunden vorbei sind, dann bin ich sehr eingeschränkt. Egal, ob ich jetzt in Präsenz vor Ort arbeite oder aber in meiner Telearbeit nachweisen muss, dass ich um 1 wieder am Rechner sitze. Wenn ich da bezüglich der Ausgestaltung meiner Arbeitszeit, egal wo auch immer, mehr Freiraum habe, dass ich auch um 3 oder um 4 mich wieder einloggen kann und dann weitermachen kann, weil ich halt einen Arzttermin habe, weil ich zur Physiotherapie gehen muss. Ich denke, da müssen wir als Gewerkschaften nochmal einen besonderen Schwerpunkt drauf werfen, wie wir denn unsere Arbeitszeit gestalten. Jetzt sage ich bei uns, ja, oder früher im Amt haben wir das Glück gehabt, dass wir von der festen Arbeitszeitregelung weggegangen sind, sondern durch Corona und so weiter eine Rahmenarbeitszeit gemacht haben.
Soweit unsere Mitschnitte vom politischen Frauentreff der Verdi-Frauen. In der Schlussrunde waren sich alle auf dem Podium einig, dass es bei mobilem Arbeiten und Homeoffice nicht nur Schwarz und Weiß geben kann. Vielmehr gilt es, die Komplexität der Lebensumstände zu berücksichtigen.
Zum Schluss noch ein Veranstaltungshinweis. Am 1. September ist Antikriegstag. Diesmal ist es der 85. Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg begann. Aus diesem Grund ruft Verdi München mit dem Münchner Friedensbündnis am Sonntag, den 1. September um 14 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Königsplatz auf. Unter dem Motto »Nie wieder Faschismus und Krieg. Hoch die internationale Solidarität«. Das war sie wieder, die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema Work-Life-Balance durch mobiles Arbeiten mit einem großen Fragezeichen. Wir bedanken uns bei allen TeilnehmerInnen des politischen Frauentreffs am 15. Juli, die wir hier nicht alle namentlich aufzählen können. Besonders bei Nina Reggi-Grassel von der Frauenakademie München für den Input sowie bei unseren Kolleginnen auf dem Podium Martina Helbing, Annika Uhlherr vom Deutschen Patentamt und Nadine Adlich von der Münchenklinik. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Dagmar Fries, Walburga Rempe und Christiane Bielmeier, die sich jetzt gleich am Mikrofon verabschiedet. Dank auch an Felix Jakowitz, der die Technik wie immer klasse betreute. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danken wir, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und, falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora auch weiterhin senden kann.